Ja, schönen guten Morgen. Schön, wieder mal hier vorne bei euch zu sein. Unsere Zeit hier bei euch geht ja so langsam dem Ende entgegen. Wir haben es wirklich hier sehr, sehr genossen, aber noch haben wir ja 2 Monate, die wir hier in Verden leben. Ich muss sagen, ich genieße es, hier in Verden zu leben. Das ist jetzt kein Rumgeschleime oder sowas. Es ist echt schön hier. So diese ganzen kleinen Dörfchen drumherum mit diesen roten Backsteinhäusern, das gefällt mir. Also mal sehen. Mit Sicherheit habt ihr alle von Pippi Langstrumpf gehört. Oder gibt es irgendjemanden hier, der Pippi Langstrumpf nicht kennt? Keiner, ne? Das ist also ein, obwohl es nicht aus Deutschland kommt, in gewisser Weise ein Kulturgut, das wir auch so mit uns tragen. Ich weiß gar nicht genau, in welchem Jahr Pippi Langstrumpf so richtig populär geworden ist. Muss schon einige Jahre her gewesen sein. Und eine Sache, die wahrscheinlich jeder von Pippi Langstrumpf auch kennt, ich habe einmal ein Bild hier von ihr mitgebracht, ne, falls jemand vergessen hat, wie sie ausgesehen hat. Etwas, was wahrscheinlich jeder von Pippi Langstrumpf kennt, ist das Pippi Langstrumpf-Lied. Keine Sorge, ich werde es nicht singen, aber ich habe so die ersten Textzeilen aus dem Lied mitgebracht. Ich weiß nicht, wer hier in der Mathematik sehr bewandert ist. 2 mal 3 macht 4, ist schon ein harter Schlag, der da direkt kommt. Wide, wide, wit und 3 macht 9. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und dann geht es in der ersten Strophe dann gleich noch weiter mit dem Ende Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Und das sind so Liedzeilen, die haben sich bei jedem eingebrannt. Die Melodie kennen wir alle. Hin und wieder erwischt man sich vielleicht sogar dabei, wie man das so vor sich herträllert. Wir haben es selber als Kinder geguckt. Unsere Kinder gucken es vielleicht immer noch. Und Pippi Langstrumpf ist so ein bisschen zu so einer Ikone geworden, was so ein selbstbewusstes Kind angeht. Ein Kind, das weiß, was es möchte. Ein Kind, das unabhängig von Erwachsenen leben kann. Ich glaube, es ist ja auch so, sie hatte diese Villa Kunterbunt und das Besondere an dieser Villa Kunterbunt ist, dort hat kein Erwachsener irgendwie Zutritt und hat keiner das Sagen. Also das funktioniert ohne Erwachsene, ohne jede Autorität, die irgendwie vorhanden ist. Und das atmet so ein bisschen ja auch den Geist der Zeit, in der Pippi Langstrumpf populär geworden ist, sich so von allen Autoritäten zu lösen und selber sein Herr zu sein. Und oft ist es ja auch so, dass heute als wichtigstes Merkmal in der Erziehung genannt wird, mein Kind soll Selbstbewusstsein haben, mein Kind soll sich durchsetzen können. Und dann kommt so ein Lied natürlich, das genau in diese Kerbe hineinschlägt. Und wenn wir Erwachsene das so hören, ich meine, jetzt ist das ja, ne, ich sehe ja, alle haben so ein bisschen so ein Grinsen auf dem Gesicht und ist ja ganz lustig und süß und schön, aber so ein bisschen wünschen wir uns das auch, oder? Keiner hat uns was zu sagen. Wir können machen, was wir wollen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und das ist so ein Traum, den wir so vor uns hertragen. Und ich möchte heute ein bisschen den Spielverderber machen. Ich möchte mit euch heute über ein Buch sprechen, in dem gezeigt wird, was die Konsequenzen davon sind, wenn genau das passiert. Wenn jeder tut, was er möchte. Und ich glaube, es wurde ja auch schon angekündigt in der Gemeindegruppe, wir möchten über das Buch Richter sprechen, wenn jeder tut, was er für richtig hält. Wir werden uns heute die Konsequenzen davon angucken, wie das in der damaligen Zeit gewesen ist, um dann Rückschlüsse darauf ziehen zu können, was wir damit anfangen können. Das ist eine ganze Menge, was wir vorhaben. Das Buch Richter hat, ich meine, 21 Kapitel. Sehr viel, wir werden die nicht alle lesen. Das, was ich heute vorhabe, ist, dass wir eine Idee davon bekommen, was so die Hauptaussage des Richterbuches ist und dass ihr dann zu Hause den Rest alleine zu Ende lest und gar nicht diesen Sonntag gar nicht mehr gar nicht abwarten könnt und eben das Buch lest, anstatt das, was ihr sonst heute getan hättet. Ich hoffe, dass ich euch so viel Appetit auf dieses Buch machen kann. Wenn jeder tut, was er für richtig hält, das Buch Richter. Bevor wir einsteigen, möchte ich noch einmal beten, wir stehen dazu auf. Jesus, wir haben irgendwie so dieses Verlangen in uns, dass wir das tun möchten, was wir gerade für richtig halten, was wir gerne möchten. Wir möchten keine anderen Einflüsse zulassen. Und das ist so ein ganz tiefes Verlangen, das in uns drin steckt, das wir irgendwie nicht ablegen können. Aber wir werden heute sehen, dass das vielleicht gar nicht so diese positiven Auswirkungen hat, wie wir uns das so vorstellen möchten. Und wir beten darum, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass wir mehr von dir verstehen, von deinem Wort, von dem, wie du dir das Leben für uns vorstellst und wir Mut bekommen, diese Dinge umzusetzen. Entgegen all dem, was uns so umgibt, wollen wir dir die Ehre geben mit unserem Leben und allem, was wir tun. Möge diese Predigt dazu dienen. Amen. Wenn jeder tut, was er für richtig hält. Zunächst mal eine kurze Einordnung in den biblischen Kontext. Wo spielt sich das Buch Richter ab? Wir haben in 4. und 5. Mose die erste Generation nach dem Auszug aus Ägypten. Sie haben die Wüstenwanderung, die sie dort als ganzes Volk erleben. Dann kommen wir in das Buch Josua hinein. Das ist die zweite Generation, die dann das Land einnimmt. Und im Buch Richter kommt dann die große und spannende Frage der dritten Generation. Wie lebt das Volk nun in einem Land, das ihnen versprochen wurde, wo sie jetzt endlich das Ziel ihrer Träume erreicht haben? Das ist so die Einordnung in die Reihenfolge der biblischen Ereignisse. Wenn wir davon ausgehen, dass die Eroberung Kanaans ca. 1400 vor Christus geschehen ist und ca. 1050 vor Christus Saul König wird, sprechen wir über eine Zeitspanne von 300 bis 350 Jahren für die Richterzeit. Das ist so die große Einordnung der Zeiten, wenn wir über dieses Buch reden. Was sind Richter? Wir dürfen bei diesem Begriff nicht diese Bedeutung vor Augen haben, die wir heute aus unserer Lebenswirklichkeit kennen, dass da eine rechtsprechende Person sitzt, sondern Richter sind in der Zeit Führungspersonen gewesen, die eine Betonung auf militärische Aufgaben hatte. Also sie waren Leiter, die vor allem militärisch gehandelt haben. Und wenn wir in das Hebräische hineingehen und gucken, was für eine Bedeutung hinter dem Begriff Richter steckt, dann sehen wir, dass dort so etwas gemeint ist, wie in die richtige Beziehung zu etwas bringen. Also die Richter hatten die Aufgabe, das Volk wieder in die richtige Beziehung zu Gott zu bringen. Und zu diesem Ziel hat Gott sie berufen, um sie eben aus der Hand der Feinde zu befreien und wieder zu Gott zu führen. Das ist die Aufgabe, die die Richter zu der Zeit gehabt haben. Das Richterbuch kann in drei große Teile aufgeteilt werden. Wir haben zunächst die Einleitung, den Prolog in den Versen Kapitel 1 bis 3, 6, wo die Ursachen für die Zustände in der Richterzeit beschrieben werden. Es gibt dort zum einen politisch-militärische Gründe. Wir werden das nachher noch ein bisschen genauer sehen. Dort geht es um die unvollständige Vertreibung der Kanaaniter. Dann aber vor allem, und da werden wir heute so eine Konzentration drauf haben, gibt es geistliche Gründe, die uns beschrieben werden. Kapitel 2 bis Kapitel 3, Vers 6. Das werden wir auch gleich nochmal genauer sehen. Wir werden sehen, dass es dort einen Kreislauf gibt, der sich immer wieder später wiederholen wird und der wird in diesem Kapitel beschrieben. Dann gibt es die eigentliche Beschreibung der Richter. Es gibt 4 große Richter und 8 kleine Richter. Und diesen Teil werden wir heute größtenteils aussparen. Also wir werden nicht auf die einzelnen Richter eingehen, weil die Zeit dafür einfach fehlen wird. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch Appetit mache, dass ihr euch das heute selber einmal durchguckt. Und dann gibt es zum Schluss einen Epilog, wo 2 große Ereignisse beschrieben werden. Es gibt einmal ein geistliches Chaos, das beschrieben wird. Das ist der Götzendienst Michas. Und dann eben ein moralisches Chaos, die Gräueltaten der Benjaminiter. Das sind 2 Beispiele dafür, die als Illustration dafür dienen, was in der Richterzeit so los gewesen ist. Ja, also das ist die große Gliederung des Richterbuches, ziemlich einfach zu merken. Und anhand dessen wollen wir uns so ein bisschen orientieren. Jetzt kommen wir zu dem Kreislauf, den ich gerade eben beschrieben habe. Und wir werden sehen, dass in diesen Kapiteln, im Kapitel 2, ein Kreislauf beschrieben wird, der immer nach diesem Muster abläuft. Es gibt einen Abfall vom Glauben, den das Volk Israel vollzieht. Es gibt Götzendienst, den sie tun. Und auf diesen Götzendienst reagiert Gott damit, dass er Gericht schickt in Form von Unterdrückung. In irgendeiner Art und Weise wird das Volk Israel unterdrückt. Und Erst das führt das Volk Israel dazu, dass sie merken, was hier eigentlich los ist. Und sie schreien zu Gott. Sie tun Buße und sie erinnern sich wieder daran, wer Gott ist, was er für sie getan hat und dass sie nur bei ihm Hilfe bekommen können. Gott reagiert auf diese Buße, auf dieses Schreien des Volkes. Er befreit sie, indem er Richter beruft, die sie dann eben aus dieser Unterdrückung wieder herausholen. Die Folge davon ist Frieden. Bis eben dieser Richter stirbt und das Ganze wieder von vorne losgeht. Ja, das ist dieser Kreislauf, den wir dort immer wieder sehen werden. Es gibt insgesamt 6 solcher Kreisläufe, die hier in dieser Tabelle dargestellt werden. Aber das, wie gesagt, könnt ihr euch zu Hause dann genauer angucken. Was ist die Absicht des Richterbuches? Der Schlüsselvers zu diesem Buch ist gleichzeitig auch der letzte Vers des Richterbuches. Kapitel 21, Vers 25, dort heißt es: Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das ist so die Aussage, die am Ende eines Buches gegeben wird. Und das ist eine ziemlich depressive Aussage. Ja, also es wurde 21 Kapitel lang, wurden Ereignisse beschrieben, viele Dinge, die passiert sind. Und zum Schluss wird gesagt, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Diese Aussage wird zweimal noch genauso, wird nochmal so wiederholt in Kapitel 17, Vers 6, ähnlich in den Kapiteln 18 und 19. Und dann gibt es Ergänzungen dazu, Aussagen, die in die gleiche Kerbe reinschlagen, in die gleiche Richtung gehen. Beispielsweise die Aussage, da taten die Söhne Israels, was böse war, in den Augen Jahwes. Und dann werden Dinge berichtet, die dort passiert sind. Ihr seht an der Wand die Versangaben. Variationen davon sind dann noch, und sie dienten den Baalim und sie vergaßen Jahwe, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Asherim, und dann nochmal, und sie dienten den Baalim. Also ziemlich häufig diese Wiederholung und diese Betonung darauf, dass das Volk Israel in dieser Zeit getan hat, was nicht gut war. Dass sie nur ihren eigenen Kopf durchgesetzt haben und eben nicht darauf gehört haben, was Gott ihnen mitgeben wollte. Und das ist so die Absicht des Richterbuches eben. Das Richterbuch möchte zeigen, was passiert, wenn man sich von Gott fernhält. Wenn man meint, man wüsste besser, wie dieses Leben funktioniert, was man tun sollte. Man fängt an, Gott nur noch irgendwie so als einen netten Begleiter zu sehen, der einem zwar ganz, ganz gute Ratschläge geben kann, die aber nicht verbindlich sind, an die man sich nicht unbedingt halten muss. Man kann auch seinen eigenen Weg gehen. Und das sind katastrophale Auswirkungen, die dort eben zu beobachten sind. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Springen wir bisschen genauer in den Text hinein. Was ist der Kontext aus Josua? Wir springen einmal in Josua 23, die Verse 12 bis 13 hinein. Dort sagt Gott: Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird. Sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Das heißt, das Volk Israel bekommt noch in der Zeit von Josua ganz klar die Aufforderung mit, sich nicht mit den Völkern zu vermischen. Und das passiert nicht aus irgendeinem rassistischen Gedanken heraus, sondern aus der ganz klaren Ansage: Wenn ihr euch mit ihnen vermischt, dann werdet ihr auch ihre Götter annehmen. Und das ist das Problem. Ja, das Problem sind nicht die anderen Völker an sich, sondern dass eben die anderen Götter übernommen werden, und Gott wollte sie davor bewahren. Weil er wusste, welche katastrophalen Konsequenzen daraus folgen werden. Und das Volk Israel wusste ganz genau, was sie zu tun hatten. Dann kommt es aber zu Israels Ungehorsam. Und jetzt sind wir im Richterbuch, Kapitel 1, die Verse 21 bis 36. Dort haben wir immer wieder diese Wiederholung, und sie vertrieben nicht. Es werden einzelne Stämme des Volkes Israel aufgeführt und sie sollten die anderen Völker vertreiben, aber sie taten es nicht. Und die Feinde blieben bei ihnen wohnen, 7-mal diese Wiederholung. Und ein Gedanke oder ein Motiv, den das Volk Israel dahinter hatte, war, ey, jetzt haben wir doch hier super Arbeiter, die wir für unsere Zwecke nutzen können. Ja, wir wären doch doof, wenn wir das nicht für uns nutzen würden. Also diese Ansage von Gott, klar, können wir verstehen, ist ganz nett, aber wir machen es nicht, weil wir wissen es besser. Wir wollen sie für uns als Arbeiter nutzen und damit haben wir doch gewonnen. Also was ist los? Das Kapitel 2 fängt dann an mit einer Begegnung, in der der Engel des Herrn kommt, und wir gehen davon aus, dass dieser Engel des Herrn Jesus Christus selbst ist, und er tadelt hier das Volk. Und wir werden diese Verse einmal lesen, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach: Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Warum habt ihr das getan? So habe ich nun auch gesagt, ich will sie nicht vor euch vertreiben, damit sie euch zu Fangnetzen und ihre Götter euch zum Fallstrick werden. Als nun der Engel des Herrn diese Worte zu allen Kindern Israels redete, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Da nannten sie den Ort Bochim und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Der Herr kündigt jetzt an, dass er die Völker nicht mehr vertreiben möchte, damit Israel dadurch einen Erziehungseffekt haben möchte. Und wenn ich diese Geschichte gerade auch nochmal so gelesen habe, das erinnert mich an meinen kleinen Sohn. Ja, mein Sohn ist 3,5 Jahre alt, macht irgendwelchen Mist, von dem er weiß, das darf er nicht tun. Und er weiß auch, ich werde ihn dabei erwischen. Also irgendwas wird passieren, dass ich ihn erwischen werde. Dann spreche ich mit ihm darüber. Und mit viel Mühe und Not gibt er dann zu, dass er da tatsächlich nicht das gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Und dann kommt eine Konsequenz. Ja, wir haben jetzt das in die Ecke stellen als Konsequenz kennengelernt, die ihm gar nicht so gefällt. Und in dem Moment, wo ich sage, du musst jetzt in die Ecke, fängt ein großes Drama an. Großes Geschrei und Geheule und Geweine. Und ich frage mich jedes Mal, Junge, ist das eine Überraschung für dich? Ja, es ist ja, also, dass du jetzt in die Ecke musst, ist ja nicht neu. Ja? Und genauso reagiert das Volk Israel hier auch. Ne? Bei so einem kleinen Jungen denken wir immer, ja, ist ja ein kleiner Junge, ist ja ganz süß und nett und lieb und ist halt so mit kleinen Kindern. Aber wir handeln doch genauso. Wir laufen sehenden Auges in unser Verderben hinein, wissen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun sollen, aber wir machen es, und wenn die Konsequenz kommt, ist das Geschrei groß und wir verstehen die Welt nicht mehr. Aber hin und wieder brauchen wir Erziehungsmaßnahmen, damit wir verstehen, was Sache ist. Bei uns in unserer Missionsarbeit, in der Gefährdetenhilfe, haben wir oft mit Menschen zu tun, die halt viele schlimme Dinge in ihrem Leben getan haben, selber auch viel Schlimmes erlebt haben. Aber immer wieder fragen sie sich dann auch, okay, warum musste ich erst so tief fallen, bevor ich verstanden habe, was Sache ist? Und viele von ihnen kommen zu der Erkenntnis und sagen, ey, wenn ich nicht so sehr von Gott einen auf den Deckel bekommen hätte, hätte ich niemals den Weg zu ihm gefunden. Wenn ich nicht diese harte Erziehungsmaßnahme in mein Leben bekommen hätte, hätte ich nicht den Schuss gehört und wäre zu ihm zurückgekehrt. Und das sind teilweise sehr krasse, sehr heftige Dinge, die Jungs, die bei uns in den Wohngemeinschaften leben, erlebt haben, und eigentlich Erfahrungen, die man nicht haben möchte, die sie dann aber letzten Endes dazu geführt haben, dass sie den Weg zu Gott gefunden haben. Und ich denke, dass das, was wir daraus lernen sollten, ist, manchmal brauchen wir einen auf den Deckel. Manchmal müssen wir etwas auf die harte Tour lernen, um zu verstehen, was Sache ist. Das ist nicht schön, das tut weh, aber manchmal rettet es uns das Leben. In der Hoffnung, dass wir anschließend daraus lernen. In der Hoffnung, dass wir anschließend diese Fehler nicht mehr begehen und zu Gott umkehren, bevor es richtig einen auf den Deckel bekommt. Aber irgendwie scheint die Natur von uns Menschen so zu sein, dass wir das immer wieder mal brauchen. Und hier haben wir diese ganz klare Ansage von Gott, dass er sagt, okay, ab jetzt werden wir einen Weg gehen, in dem ihr Erziehung bekommt, auf die harte Tour. Ich werde nicht mehr alles aus eurem Leben fernhalten, sondern ihr werdet harte Dinge erleben, damit ihr versteht, was Sache ist. Ab diesem Punkt, Kapitel 2, Vers 6, werden jetzt die geistlichen Missstände im Volk aufgeführt. Einer dieser geistlichen Missstände ist, dass die folgenden Generationen nicht mehr wussten, was Gott getan hat. Richter Kapitel 2, Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Hier war nun also eine Generation, die dieses ganze Leid und Drama, aber auch die Errettung, was in Ägypten geschehen ist und was anschließend in der Wüstenwanderung geschehen ist, nicht mehr kannte. Und deswegen wussten sie auch nicht mehr viel über Gott. Natürlich ist das immer auch die Verantwortung dieser Generation selbst. Die konnten nicht sagen, uns wurde es nicht erzählt. Aber die Generationen davor haben etwas verpasst. Sie haben etwas nicht weitergegeben. Und ich glaube, dass uns das auch in einer gewissen Art und Weise eine Mahnung sein soll. Der christliche Glaube ist immer ein sich erinnernder Glaube. Viele Dinge, die wir tun, das Abendmahl beispielsweise, haben immer das Ziel, sich zu erinnern. Wenn das Volk Israel irgendwo rumgewandert ist und irgendwas gemacht hat und es sind gute, großartige Dinge passiert, was sollten sie häufig tun? Sie sollten einen Altar bauen oder irgendetwas tun, um sich anschließend daran zu erinnern. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder brauchen. Wir müssen kontinuierlich darüber reden, was der Herr in unserem Leben getan hat. Und dies auch an die folgenden Generationen weitergeben. Ansonsten wird etwas passieren, was wir hier eben haben. Die nächste Generation kannte den Herrn nicht mehr, noch die Werke, die sie erlebt haben. Die Verse 13 bis 19 zeigen uns dann diese Abwärtsspirale, diesen Kreislauf, den ich vorhin schon beschrieben habe. Und diese Verse möchten wir auch einmal zusammen lesen. Ich werde ab Vers 11 anfangen. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum, so dass sie vor ihren Feinden nicht mehr bestehen konnten. Überall, wohin sie zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr es ihnen gesagt und wie der Herr es ihnen geschworen hatte. So wurden sie hart bedrängt. Doch erweckte der Herr Richter, die sie aus den Händen derer retteten, die sie beraubten. Aber auch ihren Richtern gehorchten sie nicht, sondern sie hurten mit anderen Göttern und beteten sie an und wichen bald ab von dem Weg, auf dem ihre Väter im Gehorsam gegen die Gebote des Herrn gegangen waren. Sie handelten nicht ebenso. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und errettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid wegen ihrer Wehklage über ihre Bedränger und Unterdrücker. Wenn aber der Richter starb, so handelten sie wiederum verderblich. mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachfolgten, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht ab von ihrem Treiben und ihrem halsstarrigen Wandel. Und das, was wir hier sehen, ist, dass es nicht nur ein Kreislauf ist, sondern es ist eben auch diese Abwärtsspirale. Es wurde immer schlimmer. Sie haben nicht nur die Prinzipien ihrer, von dem, was sie bei den Vätern gelernt haben, ja wiederholt, sondern es immer weiter in den Abgrund getrieben. Wir werden später noch sehen, was das genau bedeutet, aber wir sehen diese Abwärtsspirale, die sich immer wieder wiederholte. Warum handelte Gott so, wie das eben gerade beschrieben wurde? Wir lesen weiter im Vers 20. Darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach, weil dieses Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht folgen, so will ich auch in Zukunft niemand mehr von den Völkern, die Josua bei seinem Tod übrig gelassen hat, vor ihnen vertreiben, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie den Weg des Herrn bewahren und darin wandeln werden, wie ihre Väter ihn bewahrten oder nicht. So ließ der Herr diese Völker verbleiben und vertrieb sie nicht schnell aus ihrem Besitz, wie er sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben hatte. Also wir haben hier nochmal diese Wiederholung, dass Gott so handelte, weil es eben eine Strafe für die Vermischung gibt und er Israels Treue prüfen wollte. Denn wenn alles immer gut und nett und lustig ist, dann ist die Nachfolge sehr einfach. Aber wir haben dann eben gesehen, dass sobald es ihnen gut ging, haben sie Gott wieder vergessen. Und Gott hat gesagt, alles klar, das ist zu einfach. Es kommt Leid in euer Leben hinein, der eben die Treue mir gegenüber prüfen soll. Das ist eben die Ansage, die das Volk Israel jetzt für die Richterzeit mitbekommt. Und diese ganze theologische Analyse, die wir hier eben haben, endet mit den Versen in Kapitel 3, Verse 5 und 6. Als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Pherizitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Ja, und das ist im Grunde diese fast schon ja, dieser depressive Abschluss von dieser ganzen theologischen Analyse, obwohl sie Gott mehrfach darauf hingewiesen hat, obwohl er ihnen immer wieder gesagt hat, was passieren würde, verbleibt das Volk Israel eben in dieser Sünde. Ja, sie haben sich Frauen aus anderen Völkern genommen, was nicht an sich das Problem war, sondern dass sie eben gleichzeitig die Götter übernommen haben. Ja, das ist das, was das Ganze zu einer Katastrophe gemacht hat und das Volk Israel eben immer wieder in die Sünde getrieben hat. Damit sind wir am Ende von diesem Prolog, von der Einleitung in das Richterbuch, wo eben beschrieben wird, was passieren wird, warum es passiert, wo die Gründe liegen. Und jetzt starten diese einzelnen Kreisläufe. Die werden wir heute nicht durchnehmen, wir haben keine Zeit dafür. Das Einzige, was ich euch dort zeigen möchte, ist, dass es eben hier diese Abwärtsspirale gibt. Ja, die ersten Richter hatten immer noch das Urteil, dass da etwas Gutes passiert ist. Das sehen wir hier bei Othniel. Dann kommt der zweite Kreislauf mit Ehud und Shamgar, wo auch noch einigermaßen gute Dinge passiert sind. Dann haben wir Deborah, auch noch ein gutes Urteil. Und anschließend wird es eben schwierig. Gideon, Tola und Jair, das Ganze ist nicht mehr so gut. Was ich jetzt heute nicht mit euch besprechen werde, was ich gerne getan hätte, ist, dass es innerhalb dieser Richter meistens doch noch irgendwelche hellen Momente gegeben hat. Ja? Dass Gott schon immer noch in der Lage war, trotz dieser Unzulänglichkeiten etwas Gutes daraus zu machen. Ja, ein Lehrer an der Bibelschule hat immer gesagt, Gott kann auf krummen Linien gerade schreiben. Ja, das ist der Trost, den wir aus diesen Geschichten eben auch bekommen, dass Gott trotz unserer Unfähigkeit und unserer Sünde immer noch etwas Gutes tun kann. Ja, also es gibt immer helle Momente, aber insgesamt hat es sich in eine sehr, sehr schlechte Richtung entwickelt. Der fünfte Kreislauf dann, wo sind wir? Ah genau, Abimelech kommt noch dazwischen, aber da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. vier kleinere Richter, wo das Ganze schon ziemlich schlimm geworden ist und bei Simson dann eine absolute Katastrophe passiert von den ganzen Gegebenheiten, die wir dort so mitbekommen. Aber wie gesagt, das dürft ihr zu Hause lesen. Auch auf diese beiden Geschichten ganz am Ende werde ich jetzt nicht genauer eingehen, die teilweise ziemlich verstörend sogar sind. Also da passieren Sachen, da schlagen wir die Köpfe heute, die Hände über den Kopf zusammen, was dort so passiert ist, die aber eigentlich nur zeigen sollen, was sind die Konsequenzen, wenn wir kontinuierlich uns von Gott wegbewegen und meinen, wir wüssten es besser. Was für Beobachtungen folgen jetzt aus dem Richterbuch? Eine, wie ich finde, sehr bedeutende Beobachtung ist, dass Israel keine Einheit mehr war. Während in Kapitel 1, Vers 1 es noch heißt, dass sie gemeinsam in den Krieg gegen die Kanaaniter ziehen möchten, heißt es ganz am Ende, wer gegen den Kampf gegen Benjamin ziehen möchte. Ja, das bedeutet eben, dass sie zu Beginn noch als Einheit gegen die anderen Völker gekämpft haben und zum Schluss haben sie angefangen, gegeneinander zu kämpfen. Ja, das heißt, diese Abwendung von Gott führt eben auch dazu, dass wir gegeneinander anfangen zu kämpfen, dass es keine Einheit mehr gibt. Und ich glaube, dass uns das zu denken geben sollte. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir heute auch beobachten können. Dort, wo wir die Prinzipien des christlichen Glaubens verlassen, dort, wo wir eben nicht mehr gemeinsam danach fragen, was der Wille Gottes ist, dort werden wir anfangen, auch innerhalb, ja, oder in einem anderen Bild ausgedrückt, in dem eigenen Boot, in dem Boot, in dem wir eigentlich meinen, gemeinsam zu sitzen, werden wir gegeneinander kämpfen. Wir sind in einer Zeit angekommen, auch in der evangelikalen deutschen Christenheit, in der es Bewegungen gibt, in der es Stimmen gibt, die beispielsweise das Sühneopfer Jesu in Frage stellen. Ehemals wirklich gute Verlage fangen an, Bücher zu vertreiben, in denen dazu aufgerufen wird, den Glauben zu dekonstruieren. Wo dazu aufgerufen wird, die Bibel nicht mehr als das unfehlbare Wort Gottes zu sehen. Wo darüber gesprochen wird, dass das Sühneopfer Jesu ja gar nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Wo gesagt wird, dass es unterschiedliche Wege zu Gott geben könnte. Und dort fangen wir an, gegeneinander zu kämpfen. Es gibt immer noch diese Labels, evangelikal und ein guter Verlag und sonst irgendetwas. Aber wir fangen an, Dinge zu sagen, die nicht mehr zusammenpassen. Und wenn dann eben das zur Sprache gebracht wird, kommen ganz, ganz harte Beschuldigungen gegeneinander. Ja, und ich glaube, dass das Entwicklungen sind, die ganz, ganz schwierig sind. Wenn wir nicht mehr an diesen zentralen Punkten festhalten, wie beispielsweise eben die Dreieinigkeit, das Sühneopfer Jesu, die Irrtumslosigkeit der Bibel, dann werden wir uns gegenseitig zerfleischen. Ja, dann werden Dinge wirklich kaputt gehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Einheit behalten, aber diese Einheit auf der richtigen Grundlage steht. Und das hat das Volk Israel eben nicht mehr getan. Sie haben sich nur noch gefragt, was gefällt mir, was passt mir, was möchte ich gerne für mich haben. Und so haben sie am Ende gegeneinander gekämpft. Ja. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit jetzt eben sind, in der wir eben gut festlegen müssen, was ist die Grundlage unseres Glaubens und mit wem können wir aufgrund dieser Definition eben gemeinsam in einem Boot sitzen. Ja. Ich hoffe, dass das ein kleines bisschen verständlich für euch ist, was so dahinter steckt. Wenn euch das noch genauer interessiert, werde ich oder auch gerne andere aus der Gemeinde euch da ein bisschen mehr Informationen drüber geben können, welche Diskussionen momentan auch in unserer eigenen evangelikalen Szene ablaufen. Und es ist teilweise eine Katastrophe, was dort so passiert. Israel war führungslos. Josua war noch ein starker Führer, der das Volk an Gott binden wollte. Später sehen wir dann aber, dass kein Richter wirklich mehr dieses Profil gehabt hat. Die Führung hatte oft irgendwie nur das Motiv, entweder sich selber zu profilieren oder sie sind ja charakterlich sehr, sehr schwach gewesen. Und dieses Ziel, Menschen an Gott zu binden, ist in dieser Weise gar nicht mehr so vorhanden gewesen. Und ich glaube, dass diese beiden großen Punkte ja Faktoren dafür gewesen sind, dass eben das passiert ist, was wir im Buch Richter berichtet bekommen. Was hat das Ganze jetzt mit mir zu tun? Ungehorsam hat Folgen. Gehorsam ist ein Wort, das nicht sehr populär ist in unserer Zeit. Es wird sehr schnell mit irgendwie so einem Kadavergehorsam in Verbindung gebracht, wo gesagt wird, okay, Gehorsam hat nur etwas damit zu tun, dass man selber nicht mehr denkt, sondern man folgt einfach nur irgendwie nach. Und das Ganze ist nicht attraktiv. Und wir, die wir als Gemeinde in diesem zeitgeistlichen Klima leben, sind eben aber immer auch Kinder unserer Zeit. Und das Ganze schlägt sich irgendwie auf uns nieder. Dabei ist Gehorsam eine sehr, sehr wichtige und sehr große christliche Tugend. Und ich glaube, dass viele Probleme, die wir haben, eben einfach nur daher kommen, dass wir sagen, wir wissen es besser als Gott. Wir wissen besser, wie die Dinge zu laufen haben. Das würden wir vielleicht gar nicht so offensiv und direkt sagen, aber mit dem, was wir tun, werden wir dieses Prinzip eigentlich in unserem Leben praktisch umsetzen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diesen Wert des Gehorsams wieder in den Mittelpunkt hineinrücken. Es ist manchmal so, dass wir nicht direkt verstehen, was Gott mit bestimmten Dingen meint. Und das ist jetzt wichtig, das ist eine ganz, ganz, ganz feine Spannung, in der wir uns bewegen. Weil ich bin zum einen davon überzeugt, dass der christliche Glaube ein zutiefst denkerischer Glaube ist. Es geht im christlichen Glauben immer darum, dass wir Dinge verstehen und überzeugt davon sind. Aber manchmal gibt es Sachen, die wir nicht verstehen, die uns übersteigen, die wir nicht ganz nachvollziehen können. Und an diesem Punkt müssen wir Entscheidungen treffen. Wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir sagen, okay, ich verstehe diese eine einzelne Sache vielleicht nicht, aber ich habe Gott als einen vertrauenswürdigen, liebenden Gott kennengelernt, dem ich nachfolgen werde, auch wenn ich manches im Einzelnen nicht verstehe. Weil ich weiß, wie er grundsätzlich ist. Unsere Jungs in der Gefährdetenhilfe haben ganz oft dieses Problem. Sie kommen aus einer Welt, in der so dieses ganze Gangstertum sehr, sehr wichtig ist. Ne? Immer Ehre und Respekt, viel Geld verdienen, teure Autos um sich herum haben, Frauen und sonst irgendetwas. Und das sind die Prinzipien, die sich bei ihnen so festgefressen haben, dass sie alles dafür einsetzen. Selbst wenn sie in unsere Wohngemeinschaften kommen und dann auf diese Gegensätze stoßen, dass ihre bisherigen Lebensprinzipien sie in die absolute Katastrophe ihres Lebens geführt haben, dann kommen sie zu uns, sehen uns als Mitarbeiter oder sehen auch Ehemalige, die bei uns gelebt haben, die diese alten Prinzipien abgelegt haben und jetzt ein Leben in Ordnung und Ruhe und Frieden führen, stehen sie immer wieder vor der Frage, wem glaube ich mehr? Glaube ich, dass die Prinzipien Gottes gut für mein Leben sind und dass, wenn ich ihm nachfolge, Dinge in Ordnung kommen werde? Oder lasse ich mich immer wieder davon beeinflussen, was um mich herum passiert? Und werde versuchen, diesen Dingen hinterherzulaufen. Ich habe einen Jungen ganz besonders vor Augen, der gerade in unseren Wohngemeinschaften lebt. Ist Anfang 20, lebt jetzt seit einem knappen Jahr bei uns in der Wohngemeinschaft. Und für ihn war es immer, also Autos sind für ihn das Wichtigste, wenn wir auf der Autobahn mit ihm fahren, der kann, also jeder Sportwagen, der vorbeikommt, der kann dir die ganzen Details dieses Autos aufzählen. Ja. Dann für ihn ist immer so ganz wichtig gewesen, er hat so im Security-Dienst gearbeitet, ne? Also gar nichts gelernt oder sonst irgendwas, aber Security, weil da kannst du einen Anzug tragen und da siehst du ziemlich wichtig bei aus. Ja? Und das hat ihm richtig was gegeben. Ne? Also so ein bisschen Macht zu haben. Ne? Du sitzt, stehst an irgendeiner Tür und kannst entscheiden, ob jemand reinkommt oder nicht. Ne? Und das hat ihm richtig was gegeben. Und wir diskutieren, und er wurde jetzt, bevor er zu uns gekommen ist, wurde mit einem Kilo Marihuana erwischt und so weiter. Und er wartet jetzt auf seine Gerichtsverhandlung und so. Und er merkt eigentlich, die Art und Weise, wie er sein Leben geführt hat, hat ihn in die absolute Katastrophe geführt. Alle Beziehungen um ihn herum sind alle kaputt, alles zerstört. Und wir sprechen mit ihm jedes Mal darüber und fragen ihn, okay, welche Prinzipien sind die richtigen? Glaubst du Gott mit dem, was er sagt? Oder denkst du, du weißt es besser? Und dann sieht man diesen Zerriss in ihm. Ja, dass er das auf der einen Seite schon sieht und versteht, aber er hat so ein starkes Verlangen danach, eben dieses Geltungsbedürfnis nach außen zu tragen, dass das jeden Tag für ihn ein Kampf ist. Ja, und Leute, wie ich glaube, wir, die wir vielleicht auch ganz lieb und nett sozialisiert sind und diese heftigen Probleme nicht haben, wir stehen auch vor diesen Fragen. Vielleicht in anderen Bereichen, wo es um die Frage meines Umgangs mit Geld geht, meine Sexualität, meine Zeit, über die Art und Weise, wie ich überhaupt rede, was ich ja von mir gebe, wie ich mir die Prioritäten in meinem Leben setze. Wir müssen uns die Frage stellen, hat Gott Recht oder hat diese Welt Recht? Sind wir gehorsam oder schlagen wir eben einen anderen Weg ein? Und Ungehorsam hat Folgen. Ungehorsam wird sich irgendwann in irgendeiner Art und Weise in unserem Leben niederschlagen. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und der nächste Punkt schlägt dann eben auch in die gleiche Kerbe rein, Kompromisse mit dem Zeitgeist. Einmal, wir haben gerade diese persönliche Ebene besprochen. Wie stark lassen wir uns als Christen eben davon beeinflussen, was um uns herum passiert? Wie stark lassen wir unser Denken prägen? Und ich glaube, das Ganze geht auch auf eine nationale Ebene. Deutschland ist ein Land gewesen, das eben von der Reformation geprägt war. Das Grundgesetz, das wir haben, die Freiheitsrechte, die wir haben, sind aus einem christlichen Erbe gekommen. Unser Land, unsere Gesetzgebung steht momentan vor dem massiven Problem, dass sie die Würde des Menschen begründen muss, ohne von der Bibel herzukommen. Und das wird nicht möglich sein. Die Würde des Menschen ist einzig und allein aus der Ebenbildlichkeit des Menschen, aus der Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber Gott zu erklären. Aber das ist so nicht mehr gewollt. Die Würde des Menschen soll aufrechterhalten bleiben, aber wir wollen eben die Bibel zur Seite legen. Und deswegen haben wir diese ganzen ethischen Dilemmata, mit denen wir uns momentan rumschlagen, was Abtreibung, was Sterbehilfe angeht. Wir werden dort nicht auf einen grünen Ast kommen. Ja, und das ist da dann eben wieder die Frage, wer hat Recht? Ja, wer kann uns sagen, was gut und was böse ist? Und wenn wir uns da eben nicht für Gott entscheiden, werden wir in ganz, ganz große Probleme hineingeraten. Die nächste Generation, das habe ich vorhin schon angesprochen, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, und so langsam gehöre ich ja zu den zu den Alten noch nicht, aber ich will jetzt vielleicht mittelalt. So, ne? Ich habe Kinder und deswegen stehe ich langsam auch in der Verantwortung, dass ich darüber nachdenken muss, was gebe ich der nächsten Generation weiter? Wie verhalte ich mich gegenüber der nächsten Generation? Was nimmt mein Kind von mir mit? Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich würde, wenn man meinen Sohn fragt, was macht Papa so oder wie würdest du, in welcher Haltung siehst du Papa, dann würde ich es mir wünschen, dass er sagt, er sitzt mit der Bibel auf dem Sofa und liest, aber wahrscheinlich würde er sagen, ja, Papa ist am Handy. Ne? Und das sind alles solche Dinge, über die wir uns Gedanken machen müssen. Was geben wir der nächsten Generation weiter? Welche Prinzipien, welche Lebenshaltungen, welche Weltanschauung transportieren wir? Unterrichten wir sie wirklich darin, was es heißt, mit dem Herrn zu leben? Das ist eine Generation, eine Verantwortung, die wir auch mit uns tragen. Segnungen sind keine Garantie gegen den Abfall. Das, was wir immer wieder bei den Richtern sehen, ist, dass es eine Zeit gibt, in der es gut läuft. Gott hat sie irgendwann wieder rausgeholt. Wenn etwas gut läuft, heißt es aber nicht, dass es immer so bleiben muss. Wenn Gott uns etwas gibt, heißt es nicht, dass wir auf ewig gegen diesen Abfall, vor diesem Abfall befreit sind. Ich habe meine erste Ausbildung war Bankkaufmann. Und als Bankkaufmann haben wir immer gelernt, wenn es gut läuft, heißt es, dass der nächste Knall bevorsteht. Ja, also wenn es gut läuft, dann ist ein Banker immer nervös. Ja, weil das heißt, irgendwann wird es wieder schlecht. Ich glaube, dass wir uns gerade in den Zeiten, wo es gut läuft, sehr dafür wappnen müssen, auf der Hut zu sein. Für unsere Jungs in der Gefährdetenhilfe, wenn sie so diese Intensivtherapie durchhaben, dann schon ein bisschen länger bei uns leben oder wenn sie vielleicht sogar schon ausgezogen sind, dann sagen wir ihnen immer, wisst ihr, der gefährlichste Moment für euch ist der, wenn es gut läuft. Wenn ihr denkt, ich bin aus dem Gröbsten raus. So ein Rückfall, ja, die anderen vielleicht, aber ich habe es eigentlich geschafft. Ja. Ich glaube, dass das die Zeiten sind, in denen wir uns auch ganz besonders an den Herrn eben klammern müssen. Weil wir wissen, wir sind abhängig von ihm. Wir brauchen ihn. Es gibt niemals eine Zeit in unserem Leben, in der wir ja aus eigener Kraft fest und sicher stehen können. Wir sind immer abhängig gewesen und müssen uns immer in seine Gegenwart bewegen. Und das Ganze ist ziemlich depressiv bisher, ne? Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wir bekommen sehr klar vor Augen geführt, wo so unsere Probleme liegen und wie schwierig das Ganze so ist. Aber die letzten beiden Punkte sind eine wirklich hoffnungsvolle Zuversicht. Und der erste Punkt ist eben der, und der hängt mit Gott zusammen, er hängt nicht mit uns zusammen. Das ist auch wieder etwas, was eine klare Aussage ist. Unsere Untreue hebt Gottes Treue nicht auf. Auch wenn wir nicht klarkommen, wenn wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dann wird Gott immer noch da sein. Und er wird zu seinen Zusagen stehen. Und das zeigt das Richterbuch auch sehr klar und deutlich. Es gab zwar diese Erziehungszeiten, diese harten Zeiten, aber Gott hat sein Volk immer wieder noch gerettet. Und das ist das, was wir auch wissen dürfen. Es wird nie einen Moment geben, wo Gott sich wirklich vollends von uns abwenden wird. Wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Egal, was wir angestellt haben, egal, wie schlimm das Ganze ist, wir müssen nicht erst irgendeinen gewissen Heiligkeitslevel erreichen, bevor wir uns wieder Gott zuwenden dürfen, sondern gerade in diesen Momenten, wenn wir nicht mehr wissen, was eigentlich Sache ist, können wir zu Gott gehen und er ist treu. Er wird das Ganze wieder aufrechterhalten. Und das ist ein umso schönerer Trost in einer Zeit, wo nichts mehr sicher ist. Heutzutage ist gar nichts sicher. Wir können uns auf nichts mehr verlassen. Selbst so Institutionen, von denen wir geglaubt haben, das ist fest. Früher war es immer die Familie. Die Familie ist heute völlig aufgelöst und zerstört, was die Gesamtgesellschaft angeht. Alles, was uns irgendwann mal Sicherheit gegeben hat, existiert nicht mehr. Aber Gott ist da. Gott ist treu. Und das ist die wunderbare Zuversicht, die wir haben. Und schließlich haben wir einen Ausblick. Das nächste Buch nach dem Richterbuch ist das Buch Ruth. Und ich hoffe, hier mache ich euch auch wieder Appetit, dass ihr das Buch Ruth auch gleich mitlesen werdet, weil es gehört zu der Richterzeit dazu. Das Buch Ruth spielt während der Richterzeit und ist ein wunderbares Bild dafür, dass Gott eben in dieser dunklen Zeit immer noch da ist und wunderbare Geschichten schreibt. Und es ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern es ist das, was wirklich passiert ist. Denn das ganze Alte Testament ist ja eine Geschichte davon, dass wir auf den Retter warten. Ja, wir lesen mit unserem Jungen die Kinderbibel und wir haben jetzt gerade wieder so den Sündenfall gelesen und sind dann bei den ersten Geschichten, die nach dem Sündenfall passiert ist. Und das, was wir versuchen, ihm immer mitzugeben, ist, dass wir sagen, im Alten Testament geht es immer darum, dass wir auf den warten, der die ganze Welt rettet. Wir versuchen, jede Geschichte damit abzuschließen und sagen, aber wir warten auf den Retter. Und das Buch Ruth ist eben eine Illustration oder ist ein Typus dann auf Jesus auch. Ja, wir haben Ruth, die dann auf Boas stößt und er sie eben erlösen wird. Und das wird später auf Christus gedeutet. Und wenn wir uns in dieser furchtbaren Richterzeit bewegen, ja, und dann auch in unsere Zeit heute gucken und wie wir sehen, wie moralisch alles den Berg heruntergeht, dass alles irgendwie kaputt geht, dann dürfen wir doch diesen Blick auf Christus haben und wissen, er ist da. Er kann Licht in diese Dunkelheit hineinbringen. Er kann Dinge wieder in Ordnung bringen. Bei uns persönlich. Und deswegen, ich weiß nicht, wie es bei euch im Leben gerade so aussieht, ob da ein großes Drama ist oder nicht, oder was eure Gedanken sind. Wenn wir so in unsere Gesellschaft hineingucken, wir wissen, Christus ist da. Auch in diesem ganzen Drama, das diese Welt gerade so zu bieten hat. Er hat die Sünde überwunden und kann uns helfen, wieder klarzukommen. Und das ist mir sehr wichtig, dass wenn wir so etwas lesen, was die Richterzeit uns hier vorstellt, dass wir den Blick auf Christus nicht vergessen. Und das ist das, was das ganze Alte Testament uns auch mitgibt. Es wird jemand kommen, der all das gut machen wird. Also, wenn ihr Richter fertig gelesen habt, lest Ruth. Und dann können wir mit dieser wunderbaren Zuversicht eben in die Zukunft hineingucken. Christus besiegt Sünde. Christus macht die Dinge wieder gut. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Ziel, das wir haben. Aber die Bibel ist realistisch. Und wenn jemand sündigt, sie weiß, wir werden sündigen, es werden schwierige Momente kommen, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wunderbar. Wir wollten uns heute darüber unterhalten, was passiert, wenn jeder tut, was er für richtig hält. Das Buch der Richter zeigt uns in einer sehr eindrücklichen Weise, was dort eben dann Sache ist. Aber wir haben diesen Ausblick auf Jesus, dass dieses ganze Drama wieder geordnet werden kann. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.